Herr, du kommst zu uns und du kommst zu uns durch dein Wort. Hilf uns jetzt, unsere Türen zu öffnen und dich anzunehmen und aufzunehmen. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, der Herr ist nahe. Das ist die Botschaft des Advents, der Adventszeit. Der Herr ist nahe. Wo denn? Das Omikron-Virus greift nach uns. Das Gesundheitssystem kollabiert. Das Klima heizt sich auf. Umweltkatastrophen nehmen zu. Alte Kriege dauern an. Neue werden vom Zaum gebrochen und Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der Herr ist nahe. Sieht es nicht eher so aus, als wenn der Herr ganz weit weg ist? Nein, sagt der Wochenpsalm für den ersten Advent, Psalm 24. Der Herr ist nahe und er ist uns sogar auf dreifache Weise nahe. Erstens, der Herr ist nahe, denn die Welt ist sein Eigentum. Der Psalm geht mit Worten los, die wir nicht miteinander gesprochen haben. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Die Welt und alles, was dazugehört, die Erde und alle, die auf ihrer Oberfläche wohnen, ist Gottes Eigentum. Er hat sie erdacht, er hat sie aus nichts geschaffen, niemand hat ihm dabei geholfen, kein anderer hat eine Aktie daran. Gott hat diese Welt niemals verkauft, er hat nie Anteile an der Börse ausgegeben und er hat die Welt niemandem vererbt. Er hat sie lediglich den Menschen anvertraut, aber nicht als Geschenk oder als Eigentum, sondern damit sie als Treuhänder und Verwalter sich um diese Welt kümmern. Aber Gott allein bleibt ihr Besitzer. Wir Menschen tun in dieser Welt vieles, was nicht der Intention Gottes entspricht. Wir haben vieles zerstört, was Gott wunderbar geschaffen hat. Wir haben vieles gestört, was Gott im Gleichgewicht konstruiert hatte. Wir haben vieles verstört, was in Frieden leben sollte und wollte. Und davon sehen wir die Folgen und wir haben viele Folgen davon selbst zu tragen. Trotzdem hat sich Gott von der Welt nicht zurückgezogen. Sie ist und sie bleibt sein Eigentum und er selbst kümmert sich darum. Wir sehen es zum Beispiel daran, dass wir bei Weitem nicht alle Folgen unseres Handelns tragen müssen. Wir sehen es daran, dass vieles sich wieder erholt, wenn wir einfach mal die Finger davon lassen. Und wir sehen es aber auch daran, dass manchmal die Folgen unseres Handelns über unserem Kopf hereinbrechen. Gott ist der Herr, er ist nahe, denn die Welt ist sein Eigentum. Liebe Gemeinde, ich halte es nicht, auch wenn das von allen Seiten jetzt immer lauter und immer öfter wiederholt wird, ich halte es nicht für ein Versagen der Regierung, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist. Die Regierung hatte einen Plan, sie hat Maßnahmen ergriffen, aber es hat nicht so funktioniert, wie es gedacht war. Das kann passieren und so etwas wird immer wieder passieren, weil wir Menschen nicht allwissend sind. Wir können Dinge erdenken, wir können Maßnahmen ergreifen, wir können Vorsichtsmaßnahmen oder Abwehrmaßnahmen planen und einleiten, aber wir wissen nicht, ob es die richtigen sind und ob es funktionieren wird. Wenn es einen Fehler gab, dann war es der, zu versichern, wir kriegen das in den Griff, wir haben die richtigen Mittel. Und wenn es ein Fehler war, dann das von der Bevölkerung, von den Menschen zu erwarten, dass die Regierung alles in den Griff bekommt, dass die Regierung alle Probleme löst, dass die Regierung alle Not behebt oder eben auch die jeweilige Opposition, die mit ihrer Kritik sagt, wir hätten es besser gemacht, erweckt ja auch den Eindruck, Menschen können das alles in den Griff kriegen, wenn sie sich nur Mühe geben und vernünftig entscheiden und handeln. Nein, es gibt Not und Leid, es gibt Krankheit und Tod, es gibt Ungerechtigkeit und Bitterkeit. Die kann hier und da gelindert werden und das ist auch unsere Aufgabe als Menschen, als Christen, als Politiker, als Bürger. Aber Not und Leid, Krankheit und Tod, Ungerechtigkeit und Bitterkeit können nicht abgeschafft werden. Das hängt mit unserer Sünde zusammen und das hängt damit zusammen, dass immer noch Gott letztendlich entscheidet, was geschehen wird. Der Herr ist nahe, denn die Welt ist sein Eigentum. Dieser Herr, dieser Gott, Schöpfer und Eigentümer der Welt, erscheint uns Menschen oft unheimlich, rätselhaft, manchmal sogar bedrohlich, weil wir sein Handeln nicht verstehen können. Aber damit ist Gott nicht zufrieden, dass wir uns vor ihm fürchten, dass wir vor ihm Respekt haben, dass wir sagen, wir können ihn eben nicht verstehen. Er will sich damit nicht zufrieden geben, er will auch, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, es ist halt Gott und den kannst du halt nicht verstehen. Deshalb lädt er uns ein zur persönlichen Begegnung. Und das ist das Zweite, der Herr ist nahe, denn jeder darf ihm persönlich begegnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Der Herr ist nahe, denn jeder darf ihm persönlich begegnen. Jeder oder doch nicht jeder. Steht nicht hier nur die frommen, guten, ehrlichen Menschen? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Liebe Gemeinde, unsere Landesregierung hat für diese Predigt heute ein schönes Gleichnis vorbereitet. Fast eine Art Erlebnispädagogik, wo man heute sagt, Kinder verstehen Dinge besser, wenn sie nicht bloß hören oder lesen oder an der Tafel sehen, sondern selber erleben. Viele haben gesagt, oder manche haben gesagt, seit dem ersten Advent darf nicht mehr jeder zum Gottesdienst kommen. So ein Skandal. Nur wer 3G hat, darf kommen. Jeder kann zum Gottesdienst kommen. Denn jeder kann sich ja mindestens testen lassen, wenn er weder genesen noch geimpft ist. Wir haben sogar hier eine Testaktion angeboten für die, die es nicht schaffen, sich woanders testen zu lassen und sonst keine Zettel vorweisen können. Wem die Mühe zu groß war, am Sonnabend nochmal in den Ulipark zu gehen oder wer die Möglichkeit gar nicht hatte, der konnte es sogar hier noch im Pfarrhaus machen lassen. Jeder kann kommen, aber er muss bestimmte Bedingungen erfüllen. So ähnlich ist es vor Gott. Es ist nämlich nicht so, dass man sagen kann, zu Gott kann auch jeder kommen, egal wie man ist, wieso wird hier aussortiert. Jeder darf vor Gott treten, aber nicht ohne Voraussetzungen. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht auf Lüge bedacht ist und nicht falsch schwört, wer nach Gott fragt und seine Gegenwart sucht. Wer aber sagt, die Mühe ist mir zu groß, jetzt noch hier mein Verhalten zu ändern. Wer sagt, nee, da habe ich gar keine Zeit, so viel vorzubereiten für die Begegnung mit Gott. Da habe ich keine Lust, das liegt mir alles nicht, was hier gefordert wird. Das schaffe ich sowieso nicht. Der kann Gott nicht begegnen. Und wenn er Gott dann doch begegnet, dann wird es nicht gut ausgehen. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer hat saubere Hände? Also muss sich jetzt keiner melden. Wie hat ein Mensch saubere Hände? Manche sagen ja, na, unsere Nachbarn, das sind so dreckige Schweine, die müssen jede Woche baden und müssen jeden Tag duschen. Nee, genau umgekehrt ist es. Nur wer duscht, nur wer sich die Hände wäscht, nur wer sich die Hände desinfiziert, der ist sauber. Wer aber sagt, ich brauche das nicht zu machen, denn ich passe immer auf, dass ich nichts Schmutziges berühre, ich komme mit keinem Virus in Berührung, der hat ganz sicher keine sauberen Hände. Genauso ist es mit dem Herzen. Wer sagt, ich denke immer nur Gutes, ich rede das Richtige, ich handle so, wie es moralisch richtig ist, der kann kein sauberes Herz haben, weil das ist unmöglich, dass ein Mensch immer Gutes tut und gut handelt und gut redet. Denn der Schmutz, die Sünde, sitzt ja schon in ihm drin, in seinem Herzen. Ein sauberes Herz kann nur haben, wer sein Herz reinigt, wer seine Sünde bekennt, wer sich Vergebung zusprechen lässt, wer die Vergebung Gottes annimmt und wer sich sein Denken durch den Geist Gottes erneuern lässt. Und dann nicht mehr auf Lüge und Betrug bedacht ist. Das sagt vielleicht jetzt auch mancher, ich bin noch nie auf Lüge und Trug bedacht gewesen. Ich bin vom Grund meines Herzens ein ehrlicher Mensch. Wer das sagt, der belügt sich gerade selbst erfolgreich. Denn Lüge und Trug stecken in uns drin. Schon allein der Wunsch, einen anderen Eindruck zu erwecken, als man selbst ist, sich selbst in ein besseres Licht zu stellen, als es der Realität entspricht. Und wenn jemand sagt, ich könnte schwören, dass ich kein schlechter Mensch bin, da ist gleich doppelt durchgefallen. Denn es heißt, wer nicht zum Trug schwört, also wer keinen falschen Eid schwört, der nur darf vor Gott treten. Und zu behaupten, dass man kein schlechter Mensch, dass man ein guter Mensch ist und das noch zu beschwören, heißt zu lügen und falsch zu schwören. Es kann sein, dass jemand sagt, ich habe noch nicht entdeckt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Das ist ja was anderes. Aber die Wahrheit ist es nicht. Jeder, wirklich jeder, egal wie sein Leben bisher verlaufen ist, darf vor Gott treten. Niemand ist ausgeschlossen. Aber er muss bereit sein, ehrlich vor sich selbst und vor Gott zu werden. Und er muss den Wunsch und die Bitte haben, dass Gott sein Herz und seine Hände reinigt. Der Herr ist nahe, denn jeder darf ihm persönlich begegnen. Und die, die das nicht wollen, die Gott gleich aus dem Weg gehen oder sich doch in Gottes Nähe wagen, aber mit schuldigen Händen und mit unreinem Herzen, denen wird Gott auch begegnen, aber nicht als aufmerksamer, liebevoller, geduldiger Gesprächspartner, sondern ganz anders. Als der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und da sind wir bei der dritten Aussage, der Herr ist nahe, denn er kommt als Sieger in diese Welt. Diese Welt gehört Gott, haben wir unter Punkt 1 gehört, und wir Menschen benehmen uns darin, als gäbe es Gott nicht, als hätte Gott nichts zu melden. Wir sind wie Bürger einer Stadt, die ihre Tore geschlossen hat und dem rechtmäßigen König den Einzug verweigert. Eine Stadt, die sich darauf verlässt, unsere Mauern sind uneinnehmbar, unsere Tore sind fest und sicher. Aber einige wissen, dass das nicht stimmt. Sie wissen, der Herr ist stark und mächtig, der Herr ist mächtig im Streit. Es ist der Herr Zebaoth, der König der Ehre. Zebaoth, dieses alte hebräische Wort, das hier steht, bedeutet Heerscharen. Der Herr Zebaoth heißt der Herr der Heerscharen, der Herr von riesigen, unbesiegbaren Armeen. Wer weiß, dass dieser König der rechtmäßige Herr der Stadt ist und dass er sowieso am Ende den Sieg behalten wird, da wird sich nicht an der Verteidigung der Stadt beteiligen, da wäre er ja dumm, sondern er wird lieber die Tore für den Herrn öffnen, für den, der der rechtmäßige Herr und am Ende sowieso der Sieger ist. Für seine Feinde bedeutet das Verrat. Und genauso ist es ja, dass oftmals Christen als Verräter ihres Volkes, ihrer Großfamilie, ihrer angestammten Religion bezeichnet werden. Aber wer den Verrätern in den Rücken fällt, da ist er selbst kein Verräter, sondern im Gegenteil, er wird für vorbildliche Treue belohnt. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Als Jesus damals in Jerusalem, was wir im Evangelium gehört haben, auf einem Esel eingezogen ist, da wurde er als der König der Ehre begrüßt. Aber er zog damals nicht in Jerusalem ein, um die Stadt einzunehmen, sondern um zu leiden und zu sterben. Weil das die Voraussetzung war, dass überhaupt unser Herz und unsere Hände gereinigt werden können. Wenn er das nächste Mal vor den Toren stehen wird und nicht nur vor den Toren Jerusalems, sondern vor den Toren der Welt, dann kommt er, um zu siegen und um die Herrschaft endgültig und vollständig an sich zu nehmen. Dann kommt er als der Herr der Heerscharen, stark und mächtig im Kampf. Wenn wir heute zum ersten Advent singen, und Sie können das auf dem Heimweg machen, laut und lauthals zu singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dann geht es zunächst nicht um die Einladung zu einem Fest. Wir machen die Tore auf, damit die Gäste einströmen können und wir feiern. sondern dann geht es zunächst um Teilnahme. Die Bibel vergleicht es mit einem Krieg, jedenfalls mit einem Kampf. Einem Kampf um eine belagerte Stadt, deren Tore wir weit öffnen für unseren Herrn, weil wir wissen, dass er der rechtmäßige Besitzer ist und dass er sowieso siegen wird. Wir öffnen die Tore für unseren Herrn, den die meisten Menschen allerdings für ihren Feind halten. Wir sind als die, die diesem Herrn folgen, Teil dieses Kampfes. Aber wir kämpfen nicht mit Schwertern oder Bomben, wir kämpfen nicht mit Gewalt oder Hass, sondern wir kämpfen mit Gebet, wir kämpfen, indem wir das Wort Gottes annehmen und ausüben und weitersagen, und wir kämpfen mit bedingungsloser Liebe für jeden, auch für den größten Feind. Und der größte Sieg, den wir erringen können, besteht nicht darin, dass möglichst viele Feinde als Verlierer auf dem Kampfplatz zurückbleiben, sondern dass möglichst viele Feinde als neu gewonnene Freunde und Verbündete mit dem König und uns zusammen diesen Triumph feiern. Der Herr ist nahe, denn er kommt als Sieger in diese Welt. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.